Eine Frau war in einem Lift eingeschlossen. Der Lift hat wegen einem technischen Defekt mitten zwischen den Stockwerken angehalten. Der Geschäftsführer von diesem Gebäude hat mit dieser Frau via Fernsprechanlage geredet und hat sie gefragt, ob sie allein sei. Sie hat zur Antwort gegeben, nein, nicht allein. Er hat ihr versichert, dass die Störung sicher gleich behoben sei und hat sie gebeten, sie soll versuchen, ruhig zu bleiben und keine Angst zu haben. Als schliesslich der Lift wieder funktioniert hat und die Tür aufgegangen ist, war die Frau ganz allein gewesen. Der Mann hat sie verwundert angeschaut. Der hat mir doch versichert, ihr seid nicht allein. Nein, hat sie ruhig zur Antwort gegeben. Ich bin nicht allein gewesen. Gott war doch bei mir gewesen. Soweit die kurze Geschichte von dieser Frau im Lift. Wir kommen dann im Verlauf der Predigt nochmal auf sie zurück. Ja, wir befinden uns in der laufenden Predigtreihe zum Thema «Unser Vater». Heute schauen wir uns an, wo und in welchem Kontext Jesus seinen Jüngern das bekannte Gebet, das uns Christen ja auf der ganzen Welt verbindet, gelehrt hat. Gell, es ist ja immer wichtig, Bibelstellen nicht aus einem Zusammenhang herauszureissen, sondern zu lesen, was vorher und nachher geschrieben ist. Der ganze Abschnitt, den wir vorgängig zusammen gelesen haben, aus dem Matthäus 6, könnte man überschreiben mit dem Wort: Der Glaube zeigt sich nach aussen. Aber wie? Fragezeichen. Wir gehen für das in Gedanken ins alte Israel und zoomen nach Jerusalem ein. Wir befinden uns in den Gassen der Stadt. Wir sehen Meritsteine, Bettler, Kinder, Frauen und Männer, ein geschäftiges Treiben. Aus der einen Seitengasse kommen gerade zwei Pharisäer auf den Meritplatz zu laufen. Sie haben etwas miteinander zu bereden. Dabei achten sie nicht auf die anderen Leute. Sie scheinen ganz in ihrer eigenen Welt. Pharisäer, das waren studierte Männer, die besonders gut in den Schriften vom Alten Testament unterrichtet und ausgebildet waren. Jetzt stehen die zwei Männer beim nächsten Ecken her, haben plötzlich ihre beiden Arme weit auf in die Luft, ganz nach der jüdischen Gebetstradition, und fangen an, laut und beschwörend zu beten. Die Leute ringsherum fahren schier zusammen, so laut wie die zwei sind. Warum beten jetzt die zwei Männer mitten in den Leuten? Es ist darum Nachmittag um 3, die sogenannte 9. Stunde, eine der offiziellen Gebetszeiten am Tag bei den Juden. Ja, wenn man genau hinschaut, hier und da scheint einer von diesen zwei ab und zu ein bisschen zu blinzeln. Warum? Es nimmt einen wohl Wunder, wie die Leute reagieren. Schauen sie. Und wenn ihr betet, dann machen sie nicht so wie die Heuchler. Sie beten gerne öffentlich, in den Synagogen, in den Strassenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. So sagt es Jesus. Die zwei Männer, die ich hier gerade beschrieben habe, gerade so könnte es gewesen sein. Heuchler, nennt sie Jesus. Was ist ein Heuchler? Jemand, der nur so tut, als ob. Der etwas vorgibt, aber es ist gar nicht so. Man täuscht etwas vor, etwas Bestimmtes zu fühlen oder zu machen. Ja, ist es nicht recht, laut zu beten oder wie andere Leute dabei sind? Aber sicher ist es recht. Jesus hat oft an Gottesdiensten teilgenommen, wo öffentlich gebetet worden ist. Gebetsgemeinschaft ist etwas Wunderbares und so Wertvolles auch für uns Christen. Sei das zu beten in einem Hauskreis, wenn man zusammenkommt. Oder in der Familie, vielleicht auch am Abend oder gemeinsam vor dem Essen. In der Bibel lesen wir manchmal, hört nicht auf zu beten und betet auch miteinander. Jesus sieht aber etwas anderes. Jesus gibt zu bedenken, dass wer öffentlich betet oder mit anderen zusammen, immer ein bisschen in der Gefahr steht, das Gebet für das eigene Ansehen zu missbrauchen. Das ist es nämlich, für was die gelehrten Männer, besonders die Gruppe der Pharisäer, so bekannt waren. Nicht alle, aber viele von ihnen. Gell, manche hätte das beeindruckt, wenn die Männer so öffentlich zu ihrem Glauben gestanden sind. Sie haben gesehen, das braucht Mut. Die sind unser Vorbild. Und jetzt hört mal, wie die vermögen zu beten. Wie viele Psalmengebete die auswendig können. Das sind fromme, vorbildliche Männer. Gott hat sicher Freude an ihnen. Jetzt ist aber Jesus selber durch diese Gassen gelaufen und ist manchmal an ihnen vorbeigekommen, hat sie gesehen und gehört beten. Jesus ist Mensch, aber eben auch der wahrhaftige und lebendige Gott in Menschengestalt. Hat das Jesus jetzt nicht sollen freuen, wenn diese Männer so laut Taten von Gott gelobt haben? Wie geht jetzt schon um den Vers aus dem 1. Samuel 16,7? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht ins Herz. Jesus hat keine Freude an ihm. Ihm war das nichts Fremdes, was er da gesehen hat. Ja, schon im Prophet Jesaja, im 1. Kapitel, sagt Gott, ich sehe, die Leute aus meinem Volk ehren mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Gott kann sich nicht freuen, wenn wir in die Kirche gehen, um den Leuten zu zeigen, wie fromm oder wie gut wir sind. Er kann sich nicht freuen, auch ab denen nicht, die besonders viel Gutes tun. Aber ihr Motiv ist es, Lob von den Leuten zu bekommen. Und genau so sei es beim Beten, sagt Jesus. Der Martin Luther, von ihm stammt der Satz, Gebet, das ist das Reden vom Herz mit Gott. Gebet ist also Zwiesprache. Es ist ein Beziehungsgeschehen, Beziehungspflege zwischen dir und Gott. Ja, wir könnten den Arzt fast sagen, etwas Intimes im Sinn von sehr nach und vertraut mit Gott als Freund dürfen reden und austauschen. Das ist ja die wunderbare Botschaft, die uns Jesus gebracht hat. Ihr dürft Gott direkt ansprechen. Ich mache euch den Zugang zu Gott, dem Vater, möglich. Das ganz persönliche Gespräch mit Gott, das wir mit ihm führen dürfen, brauchen darum fürs Erste nicht immer alle gerade mitzubekommen. Jesus formuliert es so: Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, mach die Tür hinten dazu, und bete dann zu deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand her sieht. Und dein Gott sieht ins Verborgene. Er wird sich an dir freuen und dich ernst nehmen. Es ist die ungeteilte Aufmerksamkeit, die den Unterschied macht. Auf was sind wir ausgerichtet, wenn wir beten? Wer Gott beim Beten ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, hat in Gottes Herz einen festen Platz. Da dürfen wir sicher sein. Und das ist es, was das Beten dich auch so wunderbar wertvoll macht. Gott tut dir segnen, wenn er sieht, dass du mit deinem Herz ehrlich mit ihm und bei ihm bist. Ja, selbst dann, wenn du ihm mal ganz ehrlich sagst, dass du gerade nicht mit ihm einverstanden bist, du Fragen hast oder auch du hast Klagen. Die Klagenlieder im Psalmenbuch lehren uns, dass wir mit Gottes ganzem Herz dürfen ausschütten, wie einem guten Freund. Das ist so etwas Besonderes, etwas Wunderbares, was unseren Gott ausmacht. Wie sagt Jesus? Die hingegen ja, vielleicht sogar wunderbar schön formulierte Gebete können sprechen, von außen sehr beeindruckend, aber in ihrem Herz, in ihren Gedanken nicht mit Gott verbunden sind, sondern viel mehr in Gedanken bei den Zuhörern, bei denen, die dabei sind, bei den Leuten ringsherum, in Hoffnung, die Menschen können zu beeindrucken, die haben ihren Lohn schon gehabt. Was heisst das? Ja, was haben sie denn vom Gebet? Im besten Fall die Bewunderung der anderen Leute. Das ist schon alles. Von Gott können sie nicht mehr erwarten. Aber manchmal, gell, hat man doch den Eindruck, wir können Gott vielleicht doch ein bisschen beeinflussen, wenn wir besonders viel Wort machen. Oder es gibt auch so Gebete, wo man zum Beispiel immer die gleichen Sätze wieder wiederholt. Und man fast ein bisschen den Eindruck bekommt, je mehr das ich ausspreche, desto mehr müsste ich doch Gott hören, müsste mich hören und er würde handeln, wie ich das möchte. Oder wenn man nur etwas in der richtigen Reihenfolge würde beten, würde das Gott genug beeindrucken, dass er so würde handeln, wie ich es will. Jesus sagt, tu nicht gedankenlos Gebet achalieren, wie die Leute, die Gott nicht kennen. Wie die Leute, die keine persönliche Beziehung zu mir haben. Viele meinen, sie können Gott beeinflussen, wenn sie besonders viel Wort machen. Aber denkt doch, euer Vater im Himmel weiss doch schon, was ihr auf dem Herzen habt, bevor ihr fängt an zu beten. Was ist das für eine wunderbare Aussage aus der Bibel? Gott sieht in unser Herz und weiss schon, wie es dir geht, bevor du ihm das sagst. Wieso denn noch beten? Ja, ist es nicht so, wie wenn wir auch andere Beziehungen pflegen mit lieben Freunden? Wenn wir jetzt nicht mehr miteinander reden würden, was würde denn mit dieser Freundschaft geschehen? Genau gleich ist es bei Gott. Je mehr wir doch zu ihm kommen und ihm sagen, was er schon weiss, dann freut er sich und weiss, doch, sie hat oder er hat mich gern. Ich bin für den Menschen wichtig. Ja, Jesus macht Mut. Er sagt, wenn du ehrlich bist zu Gott, ihm seine Worte probierst ernst zu nehmen und versuchst, ihm zu gefallen und nicht den Menschen. Oh, gell, das ist manchmal schwer. So ist das Gebet ein grosses Geschenk für dich. Durch das ehrliche Reden mit Gott wächst die Freundschaft zwischen dir und Gott. Er darf dann Platz bekommen in deinem Herz, in deinen Gedanken und mitten im Alltag, in deinen Lebenseinstellungen. Er wird dir mit der Zeit auch neue Ideen schenken oder Mut für einen nächsten Schritt. Und hilft dir auch zu verstehen, was in der Bibel steht. Durch das Gebet fließt seine Liebe direkt in dein Herz. Und ab und zu wirst du das ganz besonders und intensiv erleben können. Und dann gibt es Gebetszeiten, wo wir es weniger merken. Das ist ganz normal. Kommt, sagt Jesus. Und jetzt lehre ich euch, wie man zum Beispiel könnte beten. Für alles, was wichtig ist. Ihr dürft nämlich Gott direkt anreden, zum Beispiel so. Unser Vater im Himmel, die heilige Name soll geehrt werden. Lass auch dein Reich kommen. Dein Wille soll geschehen. Und zwar hier auf Erden genauso wie auch im Himmel. Gib uns heute, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch denen vergeben wollen, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dass wir dir untreu werden, sondern befreie uns vom Bösen. Das ist jetzt nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Ja, jetzt wollen wir doch Jesus vielleicht gerade direkt fragen. Jesus, das unser Vater, muss man es immer genau in dieser Reihenfolge beten? Nein, muss man nicht, würde ich sagen. Es ist einfach ein Beispiel. Gott lässt nicht weniger, wenn wir mal einen Satz vergessen oder erst am Schluss anfügen. Und doch ist es für uns interessant, kurz darauf zu schauen, welche Bitten das unser Vater beinhalten und in welcher Reihenfolge doch. Wir finden nämlich 3 Bitten, die Gott betreffen und 3 Bitten, die uns und unseren Alltag betreffen. Dein Name soll geehrt und geheiligt werden, Gott. Gott, dein Reich soll kommen. Gott, dein Wille soll geschehen. Und dann die nächsten 3. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns, wie auch wir vergeben. Führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Wir sehen also schon an diesem Beispielgebet von Jesus. Es geht um Gott, es geht um uns, um die Begegnung zwischen Gott und den Menschen. Die ersten 3 Bitten wollen sagen, Gott ist das Wichtigste. Seine Anliegen sollen deine Anliegen sein. Und wir wollen mithelfen bei seinen Zielen. Die nächsten 3 wollen sagen, dass wir uns aber für Gottes Ziel können investieren und für Gottes Sache benötigen wir einiges. Nämlich, unsere äußeren Lebensumstände müssen stimmen. Hier ist das Stichwort Brot. Das Nächste, wenn wir mit unseren Mitmenschen im Frieden stehen, geht es viel ringer. Stichwort Vergebung. Und je näher wir bei Gott sind, desto mehr können wir uns auch für ihn einsetzen. Stichwort Versuchung. Das alles lehrt Jesus seinen Jüngern und damit auch uns. Heute lesen wir davon in diesen glaubwürdigen Berichten aus der Bibel. Denn zumal war Jesus mit den Leuten oftmals draußen in der Natur, wenn er erzählt und gelehrt hat. Wir stehen nämlich mit dem Unser Vater mitten in der Bergpredigt. Der Matthäus und der Lukas berichten, dass Jesus in ganz Galiläa, also rund um den See Genezareth, ist umgewandert, das Evangelium hat predigt und viele Kranke geheilt hat. Und beide sagen uns, dass Jesus einmal auf einem Berg auf sei und dort hat er lang geredet und erklärt. Unter anderem eben auch zu unser Vater. Wenn man heute Israel besucht, findet man in diesem Gebiet ein beliebtes Ausflugsziel, nämlich der Berg der Seligpreisungen. Oder eben der Berg, wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Es ist aber nicht ein Berg, wie wir Schweizer uns einen hohen Berg vorstellen. Es ist ein Hügelzug. Jedes Jahr besuchen viele Pilger diesen Ort. Der Höhepunkt für viele ist die Kirche von der Seligpreisungen, die mal dort oben gebaut worden ist, im Andenken an die Predigt von Jesus. Und beim Hoch- und Absteigen findet man 2 Gedenksteine, die die Gegenwart von Jesus erinnern. Viele Gruppen halten die jeweils dort an, um gemeinsam zu beten. Jetzt aber zurück zu dieser Frau, die doch im Lift ist stecken geblieben. Sie hat auch ihren Glauben gegen aussen gezeigt, indem sie dem verwunderten Geschäftsführer hat bezeugt, ich bin nicht allein gewesen. Gott ist ja immer bei mir. Ich kann jederzeit mit ihm reden. So, jetzt haben wir 2 Beispiele von Menschen, die auf ihre Art den Glauben haben bezeugt oder gezeigt. Die Männer, die laut und theatralisch gebetet haben, und dabei aber nicht auf Gott, sondern auf die Menschen, an sie ausgerichtet gewesen. Und daneben die Frau, die im Stillen, in ihrer Not gebetet hat. Und durch das, dass sie eine persönliche Beziehung zu Gott hatte, hat sie ruhig bleiben. Und in diesem Gottvertrauen in, hat sie ein echtes Zeugnis für den Geschäftsführer können sein. Ja, als Christen sollen wir zu unserem Glauben stehen. Jesus sagt im gleichen Abschnitt in der Bergpredigt: Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Das heisst, wie dass wir unseren Glauben gegen aussen zeigen. Dass ihr sie nicht nur übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Ein letztes Beispiel gebe ich euch mit auf den Weg. In einem Footballstadion hat mal ein grosses christliches Konzert stattgefunden. 10'000 waren dort versammelt. Bei den Liedern, bei den Gebeten haben viele von ihnen laut gesungen, haben getanzt und gelobt und gebetet. Und in all diesen Leuten ist eine junge Frau gesessen. Sie konnte nicht singen. Sie war stumm. Ihre Arme hat sie nicht aufheben für einen Lobpreis. Sie war gelähmt. Aber wer genau hergeschaut hat, hat gesehen, dass sie einen Finger zum Rhythmus der Lieder bewegt hat. Das war ihre Art, Gott zu loben. Und Gott hat das gesehen. Amen.